Willkommen beim Podcast Fugenkratzen. Dabei kann man in die Tiefe gehen oder auch nicht. So wie im wahren Leben auch. Wir beschäftigen uns hier mit Fragen, die das Leben manchmal so stellt. Willkommen beim Podcast Fugenkratzen. Dabei kann man in die Tiefe gehen oder auch nicht. So wie im wahren Leben auch. Wir beschäftigen uns hier mit Fragen, die das Leben manchmal so stellt.
Jetzt haben wir die ganzen technischen Sachen geklärt. Erstmal hallo Nico.
Ja, das ist ja fast immer so, ne? Man hat das ja eigentlich, existiert das ganze Jahr schon eine Ewigkeit und trotzdem beginnt ja fast jeder Videochat damit, erstmal zu gucken, wie klappt's.
Das stimmt allerdings. Ich freue mich da super drüber. Ich bin immer interessiert an Menschen, die ihre Geschichte gerne teilen möchten. Also wir steigen direkt ein. Du bist Coach für Stress, Burnout und Depression.
Genau, richtig, ja. So in der Kürze Karzahn.
Genau, zumindest ist so das in deinem Profil.
Genau, also ich persönlich sehe das eigentlich nicht so engmaschig, weil ich glaube, dass das eigentlich dem Menschen selbst gar nicht so gerecht wird. Aber es ist natürlich trotzdem Teil der Öffentlichkeitsarbeit, die man betreibt, irgendwie doch klarer zu benennen, mit was man sich beschäftigt oder mit welchen Themen man sich auseinandersetzt, welche Menschen können zu einem kommen. Und deswegen ist da dann schon der Fokus bei Stress, Burnout und Depression.
Okay. Also wenn man das so hört, dann hat man ja meistens auch eine eigene Geschichte dahinter. Das heißt, eigene Erfahrung, die man gemacht hat. Magst du uns da so ein bisschen abholen, in welcher Form du damit Erfahrung gemacht hast?
Ich würde einfach am Tiefpunkt ankommen, um die Geschichte so ein bisschen zu verkürzen.
Das ist gut, der Tiefpunkt. Da wollen wir doch alle erstmal hin, bevor man jetzt zum Höhepunkt kommt.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich vor ein paar Jahren bei Zeitangaben bin ich tatsächlich immer sehr schlecht. Ich kann mich immer total schlecht erinnern, war das jetzt ein Jahr her, zwei Jahre her, drei Jahre her? War das im Sommer, war das im Winter? War ich da 20, 25 oder 30 Jahre alt? Da darf man mich nie drauf festnageln. Aber vor ein paar Jahren, ging es mir tatsächlich selber nicht gut. Also ich bin an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich mich der Frage gestellt habe, was mich jetzt so in dieser Welt eigentlich tatsächlich am Leben hält. Oh, ich war mit schweren Depressionen auch 10 Wochen in der Klinik, habe verschiedene Therapien und auch Coachings, also verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Sachen kennengelernt. Aber so richtig griffig war für mich dabei halt nichts. So, es hat sich für mich nichts, was ich so kennengelernt habe, und das, ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, auf Therapie und Psychologie im Allgemeinen, aber ich für mich persönlich habe einfach nicht so das gefunden, wo ich das Gefühl hatte, okay, das hilft mir, damit komme ich weiter, da finde ich die Stütze oder was auch immer ich in dem Moment halt gebraucht habe. Und ich stand selber dann an diesem Punkt und in diesem Moment, wo ich mir diese Frage gestellt habe, wenn ich so ehrlich sprechen darf, ich habe mich von meiner Frau zumindest örtlich mal getrennt, bin in so eine kleine Einzimmerwohnung gezogen, habe sie mit meinem Sohn mehr oder weniger zurückgelassen, das Ganze aber in Kommunikation, in dem Versuch, mir den Raum zu verschaffen. Also da bin ich ihr auch bis heute dankbar. Wir sind bis heute auch beste Freunde weiterhin. Für mich war das dann tatsächlich so ein Tag, wo ich dann halt wirklich am Fenster stand, die Sonne ging halt so richtig schön unter und ich habe mir halt nochmal diese Frage gestellt, was ist das, was mache ich hier? Ist dieser Tag vielleicht jetzt der Tag, ist der Sonnenuntergang jetzt gerade schön genug für mich, um das irgendwie hinter mir zu lassen? Und in diesem Moment, und vielleicht war es ein Glücksfall, habe ich einfach an Menschen gedacht, also an Menschen, die mir in meinem Leben wichtig sind oder wichtig waren. Und das ist dann Familie, das waren Freunde, aber es war halt vor allem auch mein Kind. Ne? Also mein Sohn wird jetzt im Januar 6 Jahre alt. Das ist so das, woran ich gedacht habe. Und das, wenn ich das jetzt mal versuche, schnell runterzubrechen, war für mich der Moment, wo ich gelernt habe, Ja, ich will leben. Ich will auch ein gutes Leben. Und ein gutes Leben besteht für mich aus guten Beziehungen.
Ja, da hast du total recht. Ich finde, das ist ja auch die Existenz unseres Lebens, ne? Die Bindung zu anderen Menschen, und auch das Wichtigste. Okay, du hast natürlich jetzt, wow, von ganz unten nach ganz oben einmal bist du die Rutsche hochgegangen. Also mich würde eher interessieren, der Weg dorthin. Also weil es gibt ja so Momente, wo man sagt, ja, man ist einfach schlecht drauf. Das geht ja vielen so. Aber diese Grenze zu finden zwischen, ich bin einfach nur schlecht drauf oder das ist jetzt etwas, was so massiv ist, dass es nicht mehr weggeht oder dass man es als Depression beschreiben würde. Das ist ja auch ein Weg, den man da geht. Kommt ja nicht vom einen Tag auf den anderen. Hast du da für dich jetzt rückblickend eine Idee, wie das entstanden ist, wann es entstanden ist oder ob es schon immer irgendwie da war und nur durch äußere Umstände sich größer geworden ist? Und vielleicht hast du da so ein paar Gedanken dazu.
Für mich lässt sich aus diesem Gedanken, aus diesem Learning, also was ich ja gerade beschrieben hatte, rückblickend die Depression, Stress, Burnout, Depression ganz anders beschreiben, als man es vielleicht so im Allgemeinen tut. Für mich sind das keine Zustände. So. Für mich ist das ein Verhalten, und zwar ein Beziehungsverhalten. Deswegen glaube ich, dass es schwierig ist, zu versuchen, diese Grenze zu finden. Wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig? Gerade die 10 Wochen der Klinik haben mir das sehr gut gezeigt. Wir sagen, wir sind depressiv. Dieses Wording impliziert ja einen konstanten Zustand. Ja, als wäre ich die ganze Zeit depressiv. Aber das ist halt nicht so. Tatsächlich ist es so, dass ich in dieser Klinik mit ganz vielen Menschen zusammen war, die natürlich auch mal depressiv waren. Aber vor allem in dieser Klinik, in diesem Schutzraum, wo sie mit Menschen waren, mit denen sie sich verbunden gefühlt haben, mit Menschen, mit denen sie Sachen erleben konnten, ob wir jetzt irgendwie Musik gemacht haben, gemalt haben oder ähnliches, die in diesen Momenten ehrlicherweise ja glücklich waren. Na, also die in diesen Momenten ja eigentlich sich gefreut haben, die gelacht haben. Und für mich ist deshalb Depression. Und ich schließe da dann auch Stress und Burnout ein. Und gerade bei Stress ist es sehr eindeutig etwas Funktionales, ein Verhalten, das eine Beziehung versucht zu gestalten. Und bei Stress ist es beispielsweise ja so, dass wir versuchen, Kräfte zu mobilisieren, beispielsweise um eine Beziehung zu halten, erstmal durch in unserer Welt häufig Leistung. Ja, so. Burnout könnte man beispielsweise auch da weniger als Symptom verstehen, sondern als ein Verhalten, das sagt, okay, wofür ist denn dieser Rückzug? Ne? Also was wollen wir denn damit erreichen? Wir wollen uns ja aus etwas zurückziehen, wo wir glauben, dass wir das mit unserer Leistung halt nicht schaffen. Und ähnlich halt auch bei der Depression, ohne jetzt da irgendwie noch tiefer einzusteigen. Aber für mich ist deshalb, um auf die Frage zurückzukommen, das Ganze weniger ein Zustand als ein Verhalten, und das fängt bei ganz alltäglichen Sachen an. Das fängt bei dem, ich muss etwas tun an. Das fängt nicht erst an, wenn ich halt irgendwie müde bin, sondern allein dieses Wording, wenn ich sage, ich muss, das erzeugt sofort in einem einen inneren Druck, ein Gefühl von, boah, das ist mir zu viel, ich bin müde, und so weiter. Das ist im Alltag minimal, aber das ist, wenn man Es ist skalierbar, sagen wir es mal so, dieses Gefühl. Und das beschreibt genau das Gleiche, wie wenn ich mich wirklich richtig depressiv fühle. Nur halt eben leichter, so ein bisschen.
Super schön beschrieben, wirklich. Also da holst du mich und bestimmt auch ganz viele andere sehr gut ab, weil im Alltag ist es wirklich, dass man in seinem Rucksack immer mehr Steine reinpackt, die man aber gar nicht merkt, dass man die in seinen Rucksack reinpackt. Und immer wenn Widerstand entsteht bei irgendetwas, dann überwindet man diesen Widerstand, obwohl man die ganze Zeit eigentlich dafür kämpfen muss. Und ich finde das schön, wie du das beschrieben hast, dass es eigentlich schon im Kleinen anfängt. Wenn das handelbar ist und man hat die Ressourcen dafür, sich wieder zu erholen und sein Nervensystem wieder auf eine solide Grundbasis zu bekommen, dann ist vielleicht der Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, es ist in Ordnung, aber wenn das Fass immer voller wird, dann kommt es, glaube ich, irgendwann zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, vielleicht war das ja auch bei dir, dass du sagst, so geht's nicht weiter. Ich kann nicht mehr. Ich muss mir Hilfe holen. Ich kann das nicht mehr bewältigen. Und das ist ja oft dieser Zeitpunkt, wo man für sich sagt, so, jetzt habe ich eine Depression. Obwohl das vielleicht schon vorher natürlich sich aufgebaut hat. Aber das ist meistens so dieser Zenit oder meistens eine Situation, eine Aktion, ein Moment, wo man sagt, okay, hier geht's nicht weiter. Mich würde interessieren, welcher Moment, auch wenn sich das natürlich aufgebaut hat, oder gab es einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt geht's nicht mehr, jetzt ist vorbei?
Also tatsächlich, also vielleicht kannst du die Frage zu dem Zeitpunkt, jetzt geht's nicht mehr, nochmal so ein bisschen für mich konkretisieren, was du damit meinst. Meinst du damit jetzt diesen Moment, jetzt muss ich was tun? Also jetzt muss ich beispielsweise mir Hilfe suchen?
Genau.
Oder meinst du den Moment, boah, jetzt muss ich hier raus aus dem Job oder was auch immer? Also so.
Nee, wo du gesagt hast, ich komme alleine, ich kann das alleine nicht mehr bewältigen. Mit den Strategien, die ich entwickelt habe, mit dem Alltag, den ich mir zurechtgelegt habe, ich komme damit einfach nicht mehr zurecht und ich kann nicht mehr aufstehen oder ich kann nicht mehr handeln. Ich bin handlungsunfähig und ich brauche jetzt Hilfe von außen und kann es einfach nicht mehr selber bewerkstelligen.
Also tatsächlich ist es so, dass ich immer schon jemand war, der sich, egal ob es mir gut oder schlecht geht, Hilfe von außen geholt hat. Ich gehe zum Beispiel mein Leben lang eigentlich schon mehr oder weniger präventiv zur Therapie, weil ich glaube, dass der beste Moment zur Therapie zu gehen eigentlich der ist, wenn es einem gut geht.
Ja, du hast so recht, auf jeden Fall.
Und zwar, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist halt so, dass man häufig, wenn es einem gut geht, gar nicht sieht, dass es einem schlecht geht. Na, also weil dann hat man so diese, dann sind es diese Sätze so, ja, es geht ja noch und ich kann noch und so weiter. Und vor allem hat man dann tendenziell noch bessere Ressourcen, um das dann auch aus eigener Kraft noch zu schaffen, wenn man darauf gestoßen wird.
Ja.
Okay. Deswegen habe ich mir schon immer eigentlich. Deswegen gibt es gar nicht so diesen Zeitpunkt, oh, jetzt geht's nicht mehr, sondern ich habe mir eigentlich immer Hilfe geholt und trotzdem ist es so gekommen. Und mir ist, glaube ich, da ganz wichtig, weil wir ja, das ist eben so schön formuliert, ne, wir packen immer mehr in unseren Rucksack und tragen halt irgendwie eine schwere Last. Und für mich zeigt sich heute, dass es ganz viele Wordings gibt, die sowohl in der Psychologie, in der Therapie als auch im Coaching häufig sehr gut gemeint sind, aber dann, glaube ich, für Betroffene dann auch tatsächlich sehr gefährlich sind.
Oh, das ist interessant. Kannst du da mal ein bisschen weiter einsteigen?
Und zwar, ein Beispiel ist das viel Tragen. Natürlich habe ich viel in der Therapie darüber gesprochen, was ich so alles trage. So, dann habe ich ein bisschen was davon abgegeben, dann war es aber immer noch irgendwie zu viel, habe ich noch mehr abgegeben. Und es war immer noch zu viel, dann noch mehr abgegeben. Und am Ende, ehrlicherweise, lag ich 20 Stunden von 24 im Bett.
Mhm.
Ich habe nicht gearbeitet und nichts.
Mhm.
Das habe ich dann noch getragen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
So. Und ich glaube, dass sich die Last, die wir eigentlich meinen, nicht dadurch löst, dass wir Sachen abgeben, sondern dass es da vor allem um eine Last geht, die wir mit anderen teilen können.
Mhm.
Also in dem Moment, wo ich das, was mir schwer liegt, ständig versuche, alleine zu tragen. Das ist der Druck, den ich spüre. Vielleicht, wenn man das einfach mal praktisch macht, wenn du an einen Moment denkst, wo du wirklich sehr gestresst bist. So. Oder vielleicht noch nicht mal so dramatisch, vielleicht auch was Alltägliches. Und dir einfach mal die Frage stellst, fühlst du dich mit dieser Aufgabe, die du gerade hast, alleine? Oder hast du jemanden, der bei dir ist? Dann sind das zwei unterschiedliche Gefühle zur gleichen Sache. Und das ist, glaube ich, für mich in dem Moment viel entscheidender gewesen zu erkennen, ey, es geht gar nicht darum, wie viel oder wie wenig ich jetzt habe, weil wir tragen alle irgendwo unsere Päckchen. Ne? Das ist bei allem irgendwie. Nur es gibt Menschen, die ihre Päckchen mit anderen Menschen tragen. Und es gibt Menschen, die das Gefühl haben, ich muss das alles alleine machen.
Ja.
Und das war eher so mein Punkt. Also, dass ich halt gesagt habe, ich mache das halt alles allein. Und auch, als ich gar nichts mehr hatte, ne, ich hatte nichts mehr zu tragen, aber das Alleine-Sein habe ich trotzdem alleine getragen. So. Und Ja, das war so das, was mich immer weiter und darum gefährlich, weil in diesem Zusammenhang halt dieses lass die Sachen los, grenz dich noch mehr ab, such dir noch mehr Ruhe, dann eigentlich ja dazu geführt haben, also wenn ich jetzt noch mehr im Bett verbracht hätte, noch mehr geschlafen hätte, noch mehr Ruhe bekommen hätte, dann wäre ich ja gar nicht mehr aufgewacht, ehrlicherweise. Ne? Das muss man ja wirklich auch mal so sehen. Und auch, also das heißt, das Tragen finde ich schwierig. Ich finde Ruhe in dem Zusammenhang auch schwierig. Also nicht per se, aber muss man, glaube ich, schon, oder in meinen Augen ist es wichtig, den Kontext dieser Person, der betroffenen Person auch klar zu machen, was man damit vielleicht auch meint. Und auch das Wort Abgrenzung ist genau das Gleiche, weil wenn ich mich ja alleine fühle mit meinen Aufgaben, dann fehlt es mir ja gar nicht an meinem Selbst oder an Abgrenzung. Dann fehlt es mir ja eigentlich an Nähe. Ja, das heißt, eigentlich geht es ja dann für mich darum, also mein Schritt aus der Depression war nicht, ich grenze mich von irgendwelchen Sachen ab, sondern ein Schritt aus der Depression war, wie bringe ich mich wieder mit Menschen in Kontakt?
Ja, ich finde das einen super schönen Ansatz, weil ich denke auch, dieses Abgrenzen, wenn ist ja eher eine Flucht oder etwas wegschieben oder sich mit diesen Gefühlen, die auf einen zukommen, nicht auseinandersetzen zu wollen. Beziehungsweise, das ist ja teilweise so schmerzhaft, dass man es nicht ertragen oder nicht aushalten kann. Und ich weiß nicht, ob das auch deine Meinung ist. Ich kann mir das vorstellen, dass man lernen muss, diese Gefühle halten zu können und damit umgehen zu können, wenn sie einen überrollen und keine Angst davor zu haben, sie nicht bewältigen zu können. Und ich glaube, in Verbindung, das ist ja das, worüber du viel sprichst, und etwas zu teilen. Es gibt ja diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich weiß nicht, ob man das so da, ob das so passend ist. Aber in dem Zusammenhang sicherlich schon, dass man etwas teilt und somit ja die Last gemeinsam jemand anders tragen kann. Und vielleicht empfindet der andere das ja gar nicht als Last, sondern als Bereicherung oder nicht, dass er die Last abnehmen kann, aber zumindestens da ist, um etwas mittragen zu können.
Ich denke, das ist ja etwas, was wir so im Alltag eigentlich sehr häufig auch machen und das einfach nur nicht so bewusst machen, weil wie häufig ist es denn so, dass wir mit einem Freund, Freundin, mit dem Partner oder mit einem Familienangehörigen, vielleicht auch mit einem Kollegen uns darüber austauschen, was jetzt gerade irgendwie schwer ist. Und dann geht es ja viel weniger um das Ergebnis, ne? Also dass ich irgendwie, dass jemand sagt, okay, ich nehme dir das ab oder sowas, sondern eigentlich geht es ja dann vor allem um dieses Gefühl, ey, ich bin ja gar nicht alleine damit. So, nicht als ultimative Lösung, aber als erstmal so einen grundlegenden oder so einen Grundbaustein dafür, so eine Sache vielleicht auch wieder angehen zu können. Ich
Ja,
merke
es
das.
Ja, Entschuldigung, ich finde es manchmal so ein bisschen geschlechterspezifisch. Also jetzt um mal die Schubladen zu bedienen, sind die Männer ja eher jemand, die Probleme mit sich selber ausmachen und es weniger nach außen tragen. Und der weibliche Part ist meistens dafür bekannt, das Sprechdenken, das heißt über das Reden, auf ja noch nicht mal auf Lösungen zu kommen, aber einfach in Verarbeitungsprozesse zu gehen. Und bei Männern, also ich, wie gesagt, nur die Schubladen zu bedienen, es ist ja oft lösungsorientiert. Die wollen ja oft eine Lösung finden für etwas. Und bei Frauen ist es oft so, dass sie halt keine Lösung haben wollen, sondern einfach über die Thematik sprechen wollen. Jetzt ist es natürlich, jetzt wenn man diese Schubladen nimmt, etwas anders, auch bei dir. Wie hast du denn Kontakt zu anderen gefunden, um diesen Austausch zu bekommen, um dieses Sprechdenken und diese Last zu teilen? Wie hast du da ein Netzwerk für dich aufbauen können? Weil du hast ja gesagt, du warst immer sehr mit dir beschäftigt und hast versucht, das alleine irgendwie zu machen. Gab es da Möglichkeiten, dir irgendwie so ein Netzwerk aufzubauen?
Also ich glaube, schön, dass du das, wie du das jetzt so beschrieben hast. Ich glaube, dass es auch tatsächlich in großen Teilen so ist. Ich glaube, dass es deswegen auch beides braucht. Sowohl das eine als auch das andere. Und beide jeweils fehlt vielleicht so der andere Teil, was er halt auch wieder schön dafür spricht, dass das dass es wichtig ist, die Verbindung herzustellen, Kontakt herzustellen, gemeinsam drauf zu schauen. Und für mich vielleicht so ganz praktisch, so vom Tiefpunkt an, um das mal zu beschreiben, wie das für mich dann war. Zu dem Zeitpunkt, wo ich oder in diesem Moment oder dem Moment, von dem ich vorhin erzählt habe, zu diesem Zeitpunkt hatte ich eigentlich gar keinen Kontakt zu meinem Sohn. Aus dem Gefühl heraus, ich schaffe das nicht. So, allein. Ne? So. Und trotzdem hat meine damalige Partnerin, und das ist auch ein Glück, das ich hatte, dass sie selber auch einfach willens war, weiter offen zu sein, sich nicht sozusagen von mir zu verschließen, haben wir beide geschaut, okay, wie kann man mich jetzt dorthin führen? Also ich habe dann halt gesagt, okay, ich habe halt geäußert, ich will die Beziehung, aber ich traue mir das alleine nicht zu, ich fühle mich nicht fähig dazu, ich habe aber das Bedürfnis, das zu tun, und ich weiß aber nicht wie. Na, so, und dann haben wir halt angefangen mit 2 Minuten telefonieren, einmal in der Woche. Dann waren es auf einmal zweimal telefonieren pro Woche. Dann war es 5 Minuten Videotelefonie. Dann war es eine halbe Stunde Treffen, aber nicht alleine, sondern mit ihr zusammen. Erstmal nur zu Hause, dann irgendwann eine halbe Stunde draußen, dann wie bei so einer Eingewöhnung in der Kita sozusagen. Ne? Dann waren wir irgendwann eine Stunde draußen, dann ist sie in den letzten 15 Minuten mal gegangen, und dann war ich halt 15 Minuten mal alleine mit ihm. Und das ist ja das Paradoxe, dass ich das ja vorher alles alleine konnte. Ja, also ich habe das ja, ich habe 2 Jahre war ich zu Hause, ich habe komplett Elternzeit genommen, weil meine damalige Partnerin noch selbstständig war. Ich habe 2 Jahre 24/7 mit meinem Sohn verbracht, ne? Und auf einmal ging das halt alles gar nicht mehr. Und so habe ich mich jetzt, haben wir uns hingeführt, und ich bin auch immer noch in diesem Prozess tatsächlich drin. Aber wir sind jetzt aktuell bei, er kommt alle 2 Wochen zu mir. Also wir wohnen jetzt wörtlich eher weiter getrennt. Ich wohne in Frankfurt, und er wohnt mit ihr in der Nähe von Weinheim. Das ist so 1,5 Stunden entfernt. Der kommt jetzt, alle 2 Wochen kommt er zu mir, und ich bin jeden Mittwoch dort, um ihn von der Kita abzuholen. Genau.
Ich finde das total schön, wie du diesen Prozess beschrieben hast, weil ich glaube, das ist auch für viele ganz wichtig, dass es nicht von einem Moment auf den anderen wieder funktionieren kann, in Anführungsstrichen. Es sind kleine Schritte, und kleine Schritte sind die wahnsinnigen großen Veränderungen, und um sich auch diesen Druck vielleicht wegnehmen zu können, dass das alles wieder so wie in Anführungsstrichen vorher, als man eigentlich nur noch funktioniert hat, funktionieren sollte. Und deshalb finde ich das total schön, wie du diesen Prozess beschrieben hast, dass du wirklich ganz kleinschrittig angefangen hast und auch mit einem ganz, ganz tollen Beispiel, weil das ist ja auch übertragbar auf ganz, ganz viele Beispiele. Wenn du sagst, du warst 20 Stunden am Schlafen, gleich kann man sagen, dann war ich nur noch 18 Stunden am Schlafen und bin einfach aufgestanden und auf die Toilette gegangen. Also, dass man da wirklich kleine Schritte einbaut und einfach schon stolz darauf ist, dass man überhaupt diese kleinen Schritte geschafft hat und sich dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen aufbaut. Was mich so interessiert, ist so dieser Weg, man kommt auf die Welt, man ist in einem Elternhaus, man hat seine Geschichte, die Eltern haben ihre Geschichte, man wächst auf, aber irgendwie funktioniert man. Und das ist für mich ein Wahnsinn, dass man die ganze Zeit sein Leben aufbaut und seine Struktur aufbaut und es ja auch irgendwie funktioniert, aber irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Und dann gibt es diesen Namen Stress, Burnout oder Depression. Und mich interessiert eher, wenn du mit Klienten jetzt zum Beispiel zusammenarbeitest, wo fängst du an? Fängst du da wirklich ganz von unten an? Das heißt, so wie der Klassiker in der Kindheit, und versuchst du da erstmal da zu arbeiten, oder machst du Brandbekämpfung und sagst, okay, wir gucken erstmal, so wie wir das gerade gesagt haben, Schritt für Schritt, dass wir erstmal eine Basis finden. Wie kann man sich so einen Ablauf vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel dich als Coach engagiert?
Ich hole ein bisschen aus. Als ich die 10 Wochen in der Klinik verbracht habe, war das eine Klinik für Psychosomatik, die sich vor allem mit der Psychoanalyse beschäftigt hat. Also genau das gemacht hat, sich damit beschäftigt, was ist so alles in der Kindheit passiert. Das ist eine Therapieform oder eine psychologische Theorie, mit der ich noch nie, also wie gesagt, ich habe sehr viel Therapieerfahrung, aber noch nie so richtig warm geworden bin. Das fühlt sich einfach für mich anders an. Und ich kann die Logik dahinter auch nie so gut nachvollziehen, weil wenn ich jetzt auf meine Kindheit schaue, ich sie ja nie wirklich reproduzieren kann. Na, also ich kann mir nie sicher sein, ist das wirklich so passiert? Und auch ist das Trauma tatsächlich das Trauma, was dafür verantwortlich ist, dass es mir heute so geht? Oder ist das Trauma vielleicht ein Trauma, was ein anderes Trauma verdeckt? Oder ist das Trauma wieder ein Trauma und so weiter? Na, also das ist ja etwas, was ich nie belegen lässt. Meine Frage ist dann nämlich vielmehr, wofür brauche ich beispielsweise jetzt ein Trauma, also das Verhalten, das aus diesem Trauma entsteht? Oder auch, wofür verhalte ich mich jetzt gerade so oder so oder so?
Also was für Nutzen hat es für einen, meinst du, dieses?
Genau, welchen Zweck könnte man
Ja,
genau sagen?
okay.
Also welchen Nutzen, welches Motiv, wie man das halt auch vielleicht formulieren möchte, steckt dahinter. Da treffen zwei unterschiedliche Theorien aufeinander. Die klassische wäre nach Sigmund Freud unter der Annahme der Kausalität, dass unser Verhalten immer eine Ursache hat. Und auf der anderen Seite habe ich mich dann sehr viel mit dem Psychologen Alfred Adler beschäftigt. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Weniger bekannt ist ein österreichischer Psychologe und Arzt gewesen, der tatsächlich zur gleichen Zeit wie Sigmund Freud praktiziert hat. Sie haben auch beide an der gleichen Universität wohl praktiziert. Nur er hat sich halt hier weniger durchgesetzt und ist halt auch aufgrund des Holocaust irgendwann in die USA ausgewandert. Und dort ist er deutlich populärer als hier. Und seine Psychologie baut unter der Annahme der Finalität auf. Das heißt, unser Verhalten folgt einem Zweck. Und das lässt sich an so alltäglichen Beispielen sehr schön zeigen. Eine Frage wäre, isst du, weil du Hunger hast oder weil du ihn stillen möchtest?
Okay, ja, sehr gut.
Und die Antwort ist für mich, weil ich ihn stillen möchte, weil wir kennen ja ganz viele Menschen, die Hunger haben, aber trotzdem nicht essen, weil sie ein anderes Ziel verfolgen. Sie wollen nämlich abnehmen, sie wollen schlank sein oder was auch immer. Also, das bedeutet, in dem Moment ist die Frage, okay, ja, es gibt eine Geschichte, warum wir vielleicht das und das so und so gelernt haben, warum wir die und die Strategien als Lösung verstehen. Und das ist auch wichtig für mich zu verstehen, dass unser Gehirn gar nicht problembasiert arbeitet, sondern immer lösungsorientiert. Dass unser Gehirn, dass wir auch keine Fehler haben, sondern dass alles, was wir tun, eigentlich Strategien sind, um irgendetwas zu lösen. Und die Frage ist dann, die ich mir stelle, wenn ich mit Coaches arbeite, was möchtest du mit diesem Verhalten jetzt gerade erreichen? Und vor allem nicht nur für dich, sondern ich verstehe Verhalten, weil Konflikte dort entstehen, immer als Beziehungsverhalten. Also das heißt, wenn ich jetzt mal so einen Autisten nehme zum Beispiel, ne? Autismus ist ja erst dann ein Problem, wenn es in Kontakt zu einem anderen Menschen tritt. Ansonsten wäre es ja gar kein Problem. Wenn die Welt nur aus Autisten bestehen würde, dann wäre es ja auch kein Problem. Ne? Das ist ja,
Stimmt.
also der Konflikt entsteht natürlich erst im Zusammenkommen. Und deswegen ist das mein Ansatz, dass ich beschäftige mich gar nicht mit der Vergangenheit. Ich beschäftige mich damit, wie sieht deine Beziehung gerade aus? Wie fühlst du dich in deinen Beziehungen? Wie erlebst du dich in Beziehungen? Wie möchtest du denn, dass deine Beziehungen aussehen? Wie versuchst du das gerade zu tun? Und am Ende natürlich, welche Alternativen hast du dafür? Das ist zum Beispiel, wir hatten das vorhin mit Leistung. Na, also viele Menschen erleben ja vor allem Stress auf der Arbeit. Ich arbeite ganz viel. Und die Frage ist,
Warum?
wofür?
Ja.
Wofür arbeite ich so viel? Und dahinter steckt ja vor allem das Gefühl, ich möchte diese Beziehungen zu meinem Chef, zu Kollegen, zu meiner Familie alle aufrechterhalten. Ich halte sie aufrecht, solange ich genug leiste. So. Und die Frage ist dann, ob diese Beziehungen auch durch etwas anderes lebendig werden, außer durch Leistung.
Ja, ich kann deinen Ansatz total gut verstehen und ich finde den super spannend und er ist, glaube ich, auch sehr effektiv, weil dieses Wühlen in der Kindheit, ist ja auch vielleicht auch eine Retraumatisierung manchmal. Man erlebt wieder Dinge, die man oder die das Gehirn schon längst vielleicht verarbeitet hat oder auch nicht. Ich glaube, dass es manchen helfen kann, kognitiv zu wissen, woher es kommt. Im Endeffekt, ich sage es jetzt mal richtig plakativ, will jeder nur gesehen werden und will jeder nur so akzeptiert werden, wie er eigentlich ist. Sagen, kann man das so plakativ sagen?
Ja, ich würde die Perspektive ein bisschen vertiefen. Und zwar glaube ich, dass das gesehen werden, wie man ist oder wie ich selbst bin und vor allem auch das Selbst, ja, in der Beziehung entsteht. Ja, also fängt ja bei dem Kind an. Ja, das Kind lernt sich selbst ja durch andere
Andere
Menschen kennen.
kennen, ja.
Ja, so. Und das heißt, ich würde sagen, ja, es geht darum, sozusagen angenommen gesehen zu werden, wie man ist, aber vor allem das Selbst in der Beziehung zu fühlen. Also, dass ich, weil das ist vielleicht auch so ein Punkt in Bezug auf ich sehe zum Beispiel auch die Bewegung der Selbstoptimierung als sehr gefährlich an. Ich glaube, dass Selbstoptimierung bis zu einem gewissen Punkt natürlich sinnvoll ist, dass man halt Selbstfürsorge betreibt, dass man selbst reflektiert und ähnliches. Aber das ist nur dann sinnvoll, wenn es irgendwann auch wieder in eine Beziehung, in Kontakt mit Menschen tritt. Weil wenn ich mich jetzt mein ganzes Leben selbst optimiere und dabei den Kontakt zu Menschen auslasse, sozusagen, dann bin ich vielleicht irgendwann ein Optimum, aber im Prinzip auch ein Roboter, der gar nicht mehr kompatibel zu dem Weltgeschehen eigentlich ist. Na, weil es ist ja am Ende so, jetzt bin ich vielleicht der perfekte Mensch, der sich selbst irgendwie total gut regulieren kann. Aber wie komme ich jetzt noch in die Kommunikation mit anderen Menschen? Und ich glaube, das ist so eine für mich auch sehr, sehr, sehr gefährliche Richtung. Wir entwickeln dann eine Individualisierung, wo nur noch die Menschen zusammenpassen, die auch wirklich zusammenpassen, ohne konfliktfähig zu sein. Es entstehen dadurch radikale Gruppierungen, also wenn man es jetzt mal so ganz auf die Spitze treibt, ne, weil man nicht mehr konfliktfähig ist, auch nicht nur im Sinne jetzt von links, rechts, aber halt auch mal Frau, neurodivergent oder nicht neurodivergent, autistisch, nicht autistisch und so weiter. Also es geht dann so in alle Richtungen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, das stärker zusammenzubringen. Vielleicht unter dem Satz, psychische Gesundheit ist für mich, wenn ich es schaffe, mit Menschen zu leben.
Ja, wirklich. Also da sind ganz, ganz viele tolle Aspekte drin. Ich finde deinen Ansatz wirklich spannend. Wie gesagt, dieses in Bindung, in Beziehung zu gehen und sich dadurch selber dieses Regulieren, was du auch gerade gesagt hast, oder dieses Optimieren, das ist ja, es gibt ja so viele Coaches, so viele Seminare und so viele Angebote zur Selbstoptimierung und noch besser werden und noch reflektierter werden und dieses Gefühl, wenn du Wut hast, dann hast du es noch nicht geschafft, dich selber zu regulieren, wenn diese Wut hochkommt und dann musst du noch mal wieder meditieren und dann musst du noch mal das machen und du musst noch mal ein Seminar besuchen. Wenn ich mich da so ein bisschen im Netz oder auch in der Welt da so umschaue, ist diese Selbstoptimierung gerade ziemlich hochkurs. Und ich sehe da auch, glaube ich, eine Gefahr drin, weil das ist für mich auch Abspaltung. Wenn man keine Wut mehr empfinden darf, wenn man keine Trauer mehr empfinden darf und sich dieses Gefühl dadurch gibt, oh, ich habe es ja wieder nicht geschafft. Ich habe wieder ist dieses Gefühl hochgekommen und ich muss mich mehr optimieren, damit dieses Gefühl nicht hochkommt. Aber zu akzeptieren, dass es alle Gefühle gibt und diese gesamte Bandbreite und sie nicht weghaben wollen und sich wirklich damit auseinanderzusetzen und das als Annahme oder als Prozess zu sehen, dieses Gefühl auch wirklich mal spüren zu können. Ich glaube, das ist eher so oder finde ich einen schönen Weg, wo man auch hingehen kann. Außer jetzt, wie gesagt, diese ganze Optimierung. Vielleicht ist das eine Art von Optimierung.
Ich finde das total wichtig, genau. Also vor allem, dass du auch schon mit angerissen hast, was das auch für einen Druck aufbaut,
Ja.
ne? Weil das halt eben in richtig und falsch sortiert. Menschen, die das nicht schaffen, fühlen sich noch mehr unter Druck gesetzt. Und das betrifft halt eben dann vor allem Menschen, denen es ja schon nicht gut geht.
Genau.
Also diese Wordings, die lassen sich für Menschen, denen es etwas besser geht, leichter bewältigen. Aber gerade die, die es schon schwer haben, für die ist das ein zusätzlicher Druck, der kaum auszuhalten ist, in meinen Augen.
Das
So, und
hast du ja auch gesagt, diese Depression ist ja ein Verhalten, es ist ja kein Zustand. Und wenn man als depressiver Mensch oder im Burnout steckt oder wirklich viel Stress hat und denkt, oh Mann, ich habe es schon wieder nicht geschafft, das ist ja wiedergekommen. Und jetzt muss ich wieder etwas tun, damit ich nicht mehr diesen Zustand habe. Das kann ja auch, glaube ich, sehr, sehr gefährlich werden, weil man dann immer wieder in solche Phasen reinkommt und sie so negativ bewertet und sich dadurch sehr runterzieht oder sich immer wieder ja auch böse mit sich wird oder fies mit sich wird, ne? Und gemein auch mit sich dann selber redet und sagt, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Ich habe jetzt doch alles getan und alles gemacht. Ich habe so viel Therapie gemacht und dies und das. Und trotzdem habe ich wieder dieses Gefühl und es ist wieder eine Depression. Und dadurch kommt der Druck, glaube ich, extrem hoch. Hast du,
einmal,
ja?
ja, vielleicht einen Satz
Ja.
dazu, weil das sich ganz schön anschließt. Wenn ich es nicht schaffe, gehöre ich nicht dazu.
Ja.
Ja? So,
Ja.
wenn ich es nicht schaffe, gehöre ich nicht dazu. Und das ist ja das ist ja mein Wunderpunkt.
Ja.
Wenn ich mich zurückgezogen habe wegen Burnout oder Depression, dann habe ich ja schon das Gefühl, nicht dazu zu gehören.
Ja.
Also, das ist so die gefährliche Schleife, die ich da
Total.
sehe.
Ja. Und sind wir wieder bei dem Punkt, was Bindung angeht oder Kommunikation oder Austausch oder Verbindung halt angeht, dass das, glaube ich, einfach ein super wichtiger Punkt ist. Austausch und Verbindung, dieses Gefühl, ich bin nicht alleine.
Genau, also ich habe auf meiner Webseite als erstes einen Satz geschrieben, weil ich das halt einfach, also das ist tatsächlich so runtergebrochen, so der Alltag und dann halt auch mein Angebot. Ich habe so viele Probleme, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, und meine Frage, wie viele Probleme blieben dir denn, wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst?
Ja, das ist ein schöner Satz und eine schöne Frage. Mit der kann man gut arbeiten, auf jeden Fall. Es ist ja auch immer eine Sichtweise. Es ist ja immer die Wahrnehmung. Welche Wahrnehmung hat man auf ein bestimmtes Problem, beziehungsweise was definiert man als Problem? Der andere, der genau die gleiche Situation hat, hat wahrscheinlich gar keine Probleme damit, aber ich nehme es als Problem wahr. Und da ist vielleicht auch der Ansatz, was ist da, was kommt da hoch, was wird da getriggert, in Anführungsstrichen? Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort, ne? Was mich noch interessieren würde, welche Menschen kommen zu dir? Also haben die schon Therapie gemacht oder sind die schon super reflektiert? Stehen die gerade am Anfang oder hast du ein Potpourri, von den ganzen Menschen? Oder welches Klientel ist das?
Ein Potpourri, würde ich sagen. Ich glaube, dass ich würde es vielleicht tatsächlich nicht daran festmachen, wo stehen jetzt Menschen, haben sie schon Therapieerfahrung oder nicht? Sind sie am Anfang auf der Burnout-Uhr auf 1 oder vielleicht dann doch schon bei der Depression? Ich glaube, dass die Menschen zu mir kommen, die das, was wir jetzt gerade so besprochen haben, dann auch spüren können. Na, das ist ja auch so eine ganz wichtige Sache. Ich werde nicht jeden Menschen mit dem ansprechen, was ich jetzt sage oder was ich halt tue, auch wenn ich das selber für total richtig halte. Also, aber es ist auch so, wie du sagst, für manche Menschen brauchst du vielleicht einen erstmal anderen Anlaufpunkt, um die Vorstellung oder die Vision dafür zu bekommen. Ich kann mich jetzt wieder bewegen. Für manche Menschen ist es tatsächlich in der Analyse ein Grund dafür zu finden, warum es so ist. Für andere Menschen ist es, zum Yoga zu gehen und dort eine Form von Erleuchtung zu finden. Für andere Menschen ist es, den Jakobsweg zu beschreiten. Was auch immer. Es braucht diesen Moment. Ja, hier kann ich starten. So. Und deswegen glaube ich, sind die Menschen, ist es bei mir dann doch eher so ein Potpourri. Ja, den ich jetzt nicht irgendwie konkret einordnen.
Ja. Ja, für mich war nur interessant, wie die Menschen auf dich aufmerksam werden oder wie man dich finden kann, und wo du sagst, okay, wie du schon sagst, nicht alle Menschen können mit einem was anfangen. Und ich bin ja auch der Überzeugung, die Menschen, die zu einem kommen, die passen auch zu einem. Oder das
Ja.
funktioniert dann schon. Das ist so eine Art Vibe oder so eine Art Energie, die sich dann aufbaut, und dann merkt man schon, okay, das passt. Und genau diese Menschen werden dann auch auf einen zukommen.
Ich frage es mal so, die Psychologie, die Psyche steht ja ursprünglich für den Atem. Und der Atem steht sinnbildlich für das Leben. Das heißt, die Psychologie ist für mich eine Schule des Lebens. Das heißt, ich beschäftige mich damit, also das Leben zu lernen. Und das Leben besteht vor allem aus dem Kontakt, aus den Beziehungen zu Menschen. Das heißt, dass Menschen bei mir richtig aufgehoben sind, die lernen möchten, wie sie mit ihren Menschen, mit ihren Lieblingsmenschen leben können oder ein glückliches Leben führen können. Menschen, die lernen möchten, dass sich Beziehungen gut anfühlen können.
Oh, Nico, das war wirklich schön. Das hast du schön gesagt. Ich würde mich sofort abgeholt fühlen bei dir. Ich hätte noch eine Frage, bevor wir so langsam zum Ende kommen. Wenn du jetzt diese Version von, ich weiß, du hast jetzt keine zeitlichen Abfolgen, aber du hättest diese Version deines depressiven Selbst und du wärst aber in der heutigen Zeit, was würdest du deinem depressiven Selbst sagen oder raten?
Weil es ist tatsächlich schwer, warum ich nachdenke, ist, weil es schwer ist, dass in dem Moment,
Runterzubrechen, ich
wo du mich das gefragt hast, sind zig Sätze so hochgeschossen, was ich mir anders so sagen möchte. Aber ich glaube, das kommt vielleicht auch so ein bisschen auf den Zeitpunkt an, aber ich würde meinem selbst sagen, eigentlich den Satz, den ich dann selbst entdeckt habe später, möchtest du ein Leben mit deinem Sohn verbringen?
ja, das stellt ja auch so ein bisschen die Frage wieder zur Verbindung. Ne? Also wenn man sich mit den Menschen, die man gerne hat, verbinden möchte, genau, ist das das Wichtigste, oder wieder auf den Kern zurückbringen. Das hast du super schön gesagt, wirklich.
Das war für mich auf jeden Fall der Treiber. Und ich habe vielleicht auch da noch einen Satz zu, warum das für mich tatsächlich so essentiell ist und warum ich auch immer wieder so zu diesem Punkt zurückkomme, ist, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ob ich das jetzt irgendwann erreiche oder nicht, aber ich finde das schön, dem nachzugehen, die Psychologie des Menschen auf eine DIN A4-Seite zu bringen. Und zwar mit dem Hintergrund, dass ich glaube, das ist so eine Arbeit, die ich immer schon gerne gemacht habe. Wenn ich irgendwie, egal in welchem Unternehmen ich gearbeitet habe, mein beruflicher Lebenslauf ist tatsächlich sehr vielfältig, ist immer so der Weg gewesen, was ist denn, also ich versuche immer erstmal ein weißes Blatt Papier zu nehmen, mir alles wegzudenken und vom Peak auf das zu entdecken und vor allem den gemeinsamen Nenner auch zu finden. Was ist denn der gemeinsame Nenner in all diesen Sachen? Und da schließe ich mich halt auch der Psychologie Alfred Adlers an. Der seine Psychologie Individualpsychologie nennt. Das bezieht sich aber nicht auf Individualisierung, sondern das Individuum in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft wahrzunehmen. Und dann individuell aber auch, also individuell zu betrachten in seiner Beziehung zur Gesellschaft. Und ich glaube, dass der gemeinsame Nenner tatsächlich der ist, den ich beschrieben habe. Es geht darum, am Ende alles, was wir so tun und machen, wo wir irgendwie Druck verspüren, Stress verspüren, das alles entsteht in dem Moment, wo ich in den Kontakt mit Menschen trete. Wenn es nur für mich wäre, dann wäre es gar kein Problem, so. Und bis dahin kann man sich eigentlich bei allen psychologischen Phänomenen fast einigen. Und danach wird das so individuell, dass ich es nicht für sinnvoll halte, zu versuchen, noch mehr Schubladen aufzumachen. Weil dann fangen wir nämlich an. Ist es jetzt Stress? Ist es Burnout? Ist es ein Burnout oder ein Bore-out? Vielleicht gibt es mittlerweile auch schon noch einen neuen Begriff. Und das macht dann Psychologie tatsächlich sehr kompliziert, weil sich der Betroffene fragt, ja, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich hin? Was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ist das die Methode oder die? Ich glaube, dass wir da dann von dieser gemeinsam Nenner aus, ja, einfach individuell arbeiten und gar nicht versuchen müssen, diese Schubladen aufzumachen. Ich glaube, dass wir dann Regierung gar nicht brauchen.
Ja, du hast recht, auf jeden Fall. Das wäre schön, genau, wenn man nicht so viel Einordnung bräuchte. Was ist es denn jetzt eigentlich? Man fühlt sich nicht gut und dann ist das so, dass man sich nicht gut fühlt. Warum braucht man einen Namen dafür? Nico, ich fand es großartig mit dir. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute mein Gast warst. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns noch einmal unterhalten könnten, vielleicht über ein anderes Thema.
Ja, total gerne. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt
Das freut
in
mich.
dem Gespräch. Und ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Und ja, ich freue mich, was kommt. Und ja, super, cool.
Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Ich mich auch sehr.
Okay,
Dann
bis dahin.
hab einen guten Tag und eine gute Zeit.
Du auch. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge von Fugenkratzen wieder dabei seid.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge von Fugenkratzen wieder dabei seid.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.